Einen wunderschönen guten Abend und hallo an die Welt da draußen. Willkommen zu unserer Episode 12 von Artbusters und Blockhouses. Mein Name ist Armin und mit mir hier ist...
Ich bin Felix und ich hätte nicht gedacht, dass wir es zu 12 Folgen schaffen, als wir vor anderthalb Jahren angefangen haben.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber wir haben es jetzt geschafft, 12-mal einen Arthouse-Film und einen Blockbuster-Film in dieser Reihenfolge, nee, in umgekehrter Reihenfolge, auseinanderzunehmen, zu sezieren, zu kritisieren, zu empfehlen. Und genau, jetzt sind wir schon bei unserer 12. Folge heute und dann würde ich auch einfach sagen, lass uns direkt einsteigen. Ich habe mir jetzt nämlich vorgenommen...
Aber du weißt, was noch fehlt, Armin. Du hast noch nicht Hallihallo gesagt.
Ich habe noch nicht Hallihallo gesagt, das stimmt. Ich wollte eigentlich damit anfangen zu sagen, dass ich nicht damit anfangen möchte zu sagen, wir haben ja schon so lange nicht mehr aufgenommen, weil wir ja so busy waren. Weil ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, die auch so wie wir halt so hobbymäßig aufnehmen. Und die sagen auch in jeder Folge, oh, wir hatten keine Zeit und haben nicht aufgenommen. Deswegen habe ich gesagt, ab jetzt nehmen wir einfach auf und fertig.
Wann war denn unsere letzte Episode? Im Dezember? Oder?
Im Dezember und wir waren dann auch voll ehrgeizig. Hey, im Dezember, ey, dann schaffen wir direkt noch eine Folge. Und dann hat es natürlich halt wieder, hat das Leben wieder seinen Lauf genommen. Aber neues Jahr, neues Glück.
Ich meine, das erklärt vielleicht auch, warum wir jetzt heute Filme reviewen, die schon vielleicht so ein bisschen älter sind, was die Kinoaktualitäten angeht. Aber
die
dazu kommen wir ja gleich.
Die kann man sich schon in der lokalen Videothek wahrscheinlich ausleihen. Insofern kommen wir direkt auf das zu sprechen. Also, fangen wir erstmal an mit, was wir uns denn in den letzten Wochen angeschaut haben. Und bei mir war es tatsächlich recht viel, weil ich habe einen Langstreckenflug hinter mir. Es gab natürlich auch noch Weihnachten. Ich habe dieses Mal auch, Felix, du hast ja immer gesagt, du schaust eher Filme und ich schaue eher Serien. Und ich habe auch so ein bisschen jetzt so meinen Modus geändert und ich schaue jetzt auch ein bisschen mehr Filme fast. Also ich habe jetzt momentan gar keinen so einen Serienfling, insofern. Also, was habe ich alles geschaut?
I like.
Ich habe mir Barbie angeschaut, weil, ja, muss man sich ja angeschaut haben. Habe ich mir im Flieger in die USA angeschaut. Also ich will gar nicht so aktiv auf den Film eingehen, weil wir haben andere Filme,
ich will noch zu viel, nicht vor allen Dingen, du darfst bei unseren Zuschauern, darfst du spoilern, was das Zeug hält, aber bei mir bitte nicht.
Ich gebe dir nur einen interessanten Punkt, ich glaube in allen Freunden, Bekannten, die ich habe, oder die wir haben, die sich Barbie so als Couple angeschaut haben, war es meistens so, dass der Mann sagte, irgendwie doof, oder halt so, ging so. Und die Frauen fanden es meistens super. Das war jetzt bei mir echt total häufig so. Interessanterweise bei uns war es ziemlich genau umgekehrt. Ich fand ihn jetzt nicht atemberaubend, aber gut. Und meine Frau fand ihn nicht gut. Der einzige Funfact dazu. Was habe ich mir noch angeschaut? Ich habe mir angeschaut Equalizer 3. Perfekter Flugzeugfilm. Weil es geht einfach um gar nichts. Und
du hast nebenbei gegessen.
Ich habe nebenbei einfach gar nicht aufgepasst. Und der Film, muss ich sagen, unterhaltsam, ja. Aber das ist so ein Film, wo ich mich frage, warum gibt es von dem Film drei Teile? Also so richtig weiß ich nicht, warum es halt von drei Teilen gibt.
Denzel, ne?
Denzel wollte einfach halt dreimal Badass sein und auch wie Liam Neeson so ein alter Badass sein.
Er darf alles.
Und er darf auch einfach alles, genau. Dann habe ich mir angeschaut Oldschool Rom-Com No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence.
Habe ich auch auf der Liste, Armin, habe ich auch geguckt.
Witzig. Ich fand den halt auch unterhaltsam, ja, der war ganz lustig und
also ich bin eher reingepurzelt. Also meine Frau hatte den gesehen, weil die mal wieder, die ist häufig sitzt die vor Netflix oder sonst irgendwas und fragt sich, was soll ich eigentlich von diesem ganzen Kram gucken? Und dann hat sie, glaube ich, Jennifer Lawrence wieder erkannt und hat ihn dann geguckt und hat die ersten 20 Minuten, ich habe die ganze Zeit nur drüben gehört, wie sie gelacht hat, sehr, sehr laut. Und dann habe ich mir irgendwann auch angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat am Anfang einen eigenen Charme, ne? Durch dieses Setting.
Der hat echt gute Lacher, ja, weil man muss halt Jennifer Lawrence auch dafür loben, dass sie halt einfach auch sich komplett da selbst durch den Kakao zieht in dem Film. Und
es ist halt wirklich schade, dass der dann am Ende so auf einmal so kitschig wird, ne? Und also er kommt dann am Ende, kommt er nicht aus dieser, aus Klar. dieser Nummer raus, dass er irgendwie nicht so genau weiß, wie er ein Ende finden soll. Aber ich finde auch diese Charaktere, die da teilweise auftauchen und die Dialoge, sehr, sehr lustig. Also kann man...
Der Film hat dann so ein bisschen so einen Judd Apatow-Style, also so von der Komödie her, die ja. eigentlich auch immer stark anfangen und dann am Ende so ein bisschen... Also zum Glück wird der Film nicht moralisch, das wird er zum Glück nicht. Aber wie du schon sagst, er findet sich in so einer komischen Gemengelage dann halt wieder und ist dann ein bisschen... Ja, aber unterhaltsam auf jeden Fall, allemal wert, sich den anzuschauen auf Netflix, war echt gut. Ich habe mir Blackberry angeschaut, als, sag mal, alter Blackberry-Nutzer. Ich fand den Film, der hat genau meinen Nerv getroffen. Das ist halt so aus dieser Zeit, wo, als ich angefangen habe zu arbeiten, 2008, hatte ich meinen ersten Blackberry und das war damals das Hype-Gerät also überhaupt. Das
ist eine Aufstiegsgeschichte.
Es ist eine Auf- und Abstiegsgeschichte. Mhm. Aber mit einem interessanten Thema, was halt so ein bisschen nerdig ist, aber war echt cool. Dann habe ich mir, weil wir ja heute einen Ridley Scott-Film besprechen wollen, einen Ridley Scott-Film angeschaut, nämlich Thelma und Louise, weil ich einfach mal wieder mich daran erinnern wollte, warum der Film eigentlich so, sag mal, so spektakulär war. Und während ich geschaut habe, der Film ist schon auch sehr klischeehaft, aber der Film ist deswegen wahrscheinlich so gut, weil das war ein Film, der hat einfach das gesamte Rollenverständnis komplett auf den Kopf gestellt.
Zu einer Zeit, als das auch noch nicht üblich war, ne?
Genau, genau. Also zu einer Zeit, wo niemals die Frauen die Helden waren und Frauen eigentlich immer so, so ein bisschen so Stückwerk oder Beiwerk von dem Film waren, war in dem Film halt, waren Männer einfach so richtiges Beiwerk. Und das hat den Film einfach irgendwie auch, also halt kultig gemacht, ja, und am Ende fand ich den auch sehr gut, also mich daran erinnert, dass ich den auch damals schon sehr gut fand, fand ich sehr unterhaltsam, also war super. Dann habe ich ein paar Rewatches gemacht, ich habe Man on Fire mal wieder geschaut mit Denzel, das ist ja eigentlich der wahre Badass-Denzel-Film, weil er da wirklich Badass ist, den fand ich
Never
auch sehr,
heard.
Der ist sehr unterhaltsam, doch, machbar auf jeden Fall.
Okay.
Dann auch irgendwann an einem gelangweilten Abend habe ich mir Training Day mal wieder angeschaut. Auch einfach wirklich ein
Ethan Hawke, ey.
Hervorragender Cop-Thriller.
Aber das war jetzt dein Denzel-Month, oder?
Jetzt, wenn ich so durchgehe, war es mein Denzel-Month. Stimmt, ich habe 3 Denzel-Movies geschaut, ja, genau.
Wie gesagt, geht immer, ne?
Geht immer. Und weil wir letztes Mal ja gesagt haben, ja, darf man überhaupt sagen, was der beste Scorsese ist, habe ich angefangen, mir 2 Scorsese-Filme anzuschauen, die ich noch nicht geschaut habe, nämlich Raging Bull. Da war ich aber krank und habe ich gesagt, Raging Bull, wenn ich krank bin, ist zu anstrengend. Deswegen habe ich dann gesagt, ich reserviere mir den für ein anderes Mal. Und auf dem Rückflug aus den USA habe ich mir Shutter Island angefangen anzuschauen. Bin aber zum Glück immer wieder eingeschlafen, was dann halt nicht mit dem Film zu tun hat, aber halt damit, dass ich dann schlafen konnte und den Jetlag nicht so hart gespürt habe.
Armin, aber ich muss jetzt ganz kurz zugeben, dass ich weiß, das ist ein absolutes No-Go, aber ich war gerade abgelenkt. Welchen Martin Scorsese-Film hast du gesehen?
Ich habe 2 Martin Scorsese-Filme angefangen zu sehen.
Also den 2. habe ich mitbekommen, Shutter Island, und was war das vorher?
Raging Bull.
Ah, okay. Und beide genau. angefangen und nicht bis zum Ende durchgeschafft?
Raging Bull noch nicht mal, also Raging Bull habe ich wirklich nur angefangen, da habe ich gemeint, da war ich irgendwie erkältet und dann, nee, das ist mir jetzt too much für die Erkältung. Und da habe ich den erstmal abgebrochen.
Also Shutter Island ist echt ein Film, der davon lebt, dass man ihn, also ich halte ihn nicht für einen der besten von Martin Scorsese, aber für einen sehr guten Film und der lebt schon davon, dass du ihn bis zum Ende guckst. Also der kriegt dann am Ende nochmal eine, Auflösung, ist jetzt zu viel gesagt, aber er kriegt, das ist halt eine Mystery-Geschichte auch, die im Grunde genommen Fragen aufwirft, die du ja irgendwie dann zum Ende hin beantworten musst.
Genau, also auf jeden Fall, den will ich mir noch mal anschauen. Ich habe in Kauf genommen, dass ich eingeschlafen bin, weil es war ja halt ein transatlantischer Flug und wenn man da nicht schläft, ist man ja erstmal für eine Woche gerädert. Insofern war es okay. Genau, das waren so meine What We've Been Watching. Ich habe jetzt hier hinten, hinter mir siehst du ja einen Fernseher hier unten. Und deswegen hocke ich ab und zu einfach hier unten und
schaue. Ab und zu, Armin, ne? Also eigentlich kommst du nach Hause, läufst wahrscheinlich runter und schmeißt die Kiste an, oder?
Schön wär's, aber tatsächlich ist es eher so, wenn dann halt oben alles dann langsam die Lichter ausgehen, bevor ich dann mich oben ins Dunkle setze, komme ich hier runter und schaue mal ein bisschen Fernsehen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt fast schon ein schlechtes Gewissen, weil ich dich jetzt auch noch verarsche wegen dem Fernseher, weil ich habe extrem viel mehr geguckt als du. Also ich habe dieses Mal voll, ich war krank zwischendurch, ich hatte Corona im Dezember auch, da habe ich wirklich viel weggeguckt. Aber ich glaube, ich schaffe es jetzt auch gar nicht, zu jedem Film was zu sagen. Also das, was ich auf jeden Fall gemacht habe zu Weihnachten ist, ich habe mir tatsächlich, weil ich das zwar damals im Kino geguckt habe, aber irgendwie nie so den Hype mitgelebt habe, habe ich mir tatsächlich Herr der Ringe Extended Edition, alle drei Teile verteilt über, da war ich auch noch so halb krank und so und dann war so die Ruhe der Feiertage und dann habe ich das immer so teils auch so im Hintergrund laufen lassen. Alter Schwede, das ist wirklich, also es ist toll alles, aber wie lange man auf diesen Berg zulaufen kann mit diesem Ring und den hochkraxeln kann, wie man es schafft mit so wenig Story. Ich habe ja jetzt dann im Endeffekt 900 Minuten vorm Fernseher gesessen oder irgend sowas, ja. Also ist ja gar keine Geschichte. Die laufen los, um einen Ring irgendwo hinzubringen und das machen die dann 900 Minuten lang. Zwischendurch gibt es halt ein paar Schlachten und so. Ich glaube, wir
haben gerade eben unseren einzigen Hörer in Saudi-Arabien verloren.
Okay. Frodo, meinst du?
Er wird es verstanden haben.
Also auf jeden Fall ist, also wie gesagt, spektakulär. Ich meine, das ist ja auch krass, dass du dann so, dass man dann in diese Atmosphäre komplett hinabsteigt. Also ich war zwischendurch auch irgendwie gar nicht mehr so wirklich da. Man ist ja dann, taucht da ja so krass ein. Aber ja, ich fand, er war auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, als ich ihn jetzt gesehen habe. Also teilweise haben mich die Special Effects jetzt nicht mehr so ganz vom Hocker gerissen. Aber ich glaube, es ist ja auch schon jetzt 25 Jahre her, ne? Oder 20
Jahre.
Also
ich darf das ja gar nicht zugeben. Das ist eine meiner großen Filmlücken. Ich habe den irgendwie damals, bin ich auf diesen Zug aufgesprungen.
Haha, du hast es gar nicht gesehen.
Und ich habe den noch nicht gesehen. Aha. Und jetzt lief der ja gerade bei uns im Kino, hier in München, die drei Teile. Und ich wollte eigentlich reingehen, aber dann war ich beim letzten, war ich dann nicht da.
Was war da der Anlass? Also einfach so.
Da, die laufen, also einmal im Montags läuft da halt immer einfach halt so ein Classic. Zum Beispiel, nächsten Montag, da gehe ich auch rein, läuft Dune 1. Und den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen.
Ah, okay, das trifft sich gut, weil das wird ja wahrscheinlich mal irgendwann auf unserem Speiseplan stehen.
Könnte, genau.
Okay. Ich bin eigentlich da, jetzt habe ich Ewigkeiten über Herr der Ringe geredet, obwohl das vielleicht das war, was mich am wenigsten jetzt wirklich vom Hocker gerissen hat. Das ist jetzt schwierig, direkt im Nachgang dann zu sagen, dass ich Indie 5 gar nicht so schlecht fand. Natürlich, ich muss jetzt aufpassen, Armin, nachdem du gesagt hast, wir könnten eventuell Fans von bestimmten Filmen haben, die kann ich ja gar nicht dissen, weil wir haben nicht so viele Fans. Ja, genau. Deswegen sage ich einfach mal, Herr der Ringe, super, Indie 5 fand ich jetzt, ich bin halt mit sehr geringer Erwartungshaltung reingegangen. Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wenn ich so mit geringer Erwartungshaltung reingehe, dann finde ich das teilweise gar nicht so schlimm. Mhm. No Hard Feelings haben wir schon drüber geredet. The Killer habe ich gesehen, den hattest du ja, glaube ich, letztes Mal auf deiner Watchlist. Den fand ich absolut irrelevant. Also weniger egal könnte mir ein Film, glaube ich, mehr egal könnte mir ein Film, glaube ich, nicht sein. Obwohl es ein Fincher ist und ich ein riesen Fincher-Fan bin. Also Zodiac finde ich ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Dann habe ich Frau im Dunkeln gesehen. Das ist von Maggie Gyllenhaal, also die Schwester von Jake, die eigentlich Schauspielerin ist und aber einen Film gedreht hat, der insbesondere in Europa für Aufsehen gesorgt hat, weil es eine Verfilmung von einer bekannten italienischen Autorin ist. Und der ist super, Armin. Ich würde dich tatsächlich dazu anregen, den zu gucken, weil das wäre ein Film, der wäre in unsere Arthouse-Section gekommen und ich glaube, der hätte dich auch interessiert.
Ich bin jetzt voll der Arthouse-Fan insofern.
Genau. Ja. Du musst. Genauso 8 Berge, den hatte ich tatsächlich sogar mal bei uns im...
Hattest du mal, ich erinnere mich, ja.
Ich wollte den gucken bei uns und habe es dann nicht geschafft und den gibt es auch auf Netflix, also das heißt, das Glück ist ganz nah, auch das Arthouse-Glück ist ganz nah. Beides super Filme, 8 Berge über eine Freundschaft in den Alpen. Wann sieht man mal einen unbekümmerten Film über Freundschaft von zwei Männern? Und trotzdem ist es nicht cheesy oder irgendwie peinlich. Ist ehrlich gesagt sogar ziemlich gut. Dann habe ich Pinocchio. Genau, absolut richtig, so ist es. Ist ein bisschen spannender als jetzt unsere Freundschaft. So, die bauen dann da zusammen ein Haus in den Alpen. Ja,
ich meinte den Film I Love You, Man.
I Love You, Man, kenne ich nicht.
Okay, musst du dir anschauen.
Ich dachte, das war jetzt eine, du sagst jetzt einfach mitten
ach so,
in
meinen, einfach so, ja. So,
ne, ich weil zwei Männer, Freundschaft und so, ne, könnte ein bisschen cheesy sein und so, und dann sagst du, ey du, Digga, I love you. Das wäre jetzt eigentlich ganz gut gewesen. Aber egal, Arvin, I love you too. Ich habe Pinocchio gesehen von
Guillermo del Toro.
Okay. Das ist ja ein Stop-Motion, absoluter Schrott. Du weißt überhaupt nicht, was er da gemacht hat. Ich bin nicht immer ein Fan von Del Toro, aber zum Beispiel dieses, also Pans Labyrinth ist ein Meisterwerk und auch diesen, wie hieß der nochmal, mit diesem komischen Wasserwesen, Shape of Water oder irgend sowas, für den er dann auch den Oscar bekommen hat. Das war auch ziemlich gut, aber Pinocchio fand ich jetzt wirklich nicht der Rede wert. Und so, jetzt komme ich zu den eigentlich interessanten Sachen, Armin.
Jetzt bin ich
und
gespannt.
Und zwar, ja, Ridley Scott. Ich habe was total kontraintuitives gemacht. Wahrscheinlich aber auch einfach, weil es die Filme waren, die es bei meinen Streamingdiensten zufälligerweise gab. Ich habe lauter Filme von Ridley Scott geguckt, die bei mir irgendwie vollkommen unterm Radar gelaufen sind und die vielleicht auch im Verdacht stehen, großer Schrott zu sein. Also ich habe Exodus gesehen.
Okay.
Ein Film über den Auszug der Juden aus Ägypten. Das ist tatsächlich ein Film, der irgendwie sogar ganz interessant ist. Ich glaube, ich hätte mir mehr jetzt dazu aufschreiben müssen. Ich habe ihn schon wieder so ein bisschen vergessen. Das, was mir aber einfällt, ist der zweite Film, den ich geguckt habe, Königreich der Himmel, hat auch so ein ähnliches Thema.
Ja, das wurde ja viel diskutiert jetzt auch in der in dem Kontext von Napoleon, aber da können wir darauf gleich, also
siehst du mal, okay, alles klar, dann kommen wir da vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. The Counselor habe ich geguckt von ihm mit Michael Fassbender und ich habe Black Hawk Down nochmal geguckt und ich glaube, bei Black Hawk Down können wir auch noch ein bisschen was aufgreifen bei Napoleon. Ich glaube, hast du den nicht auch auf deiner Watchlist gehabt, auf deiner letzten oder so?
Wir haben letztes Mal darüber gehabt, dass ich den letzten Mal gesehen habe und du hast ja gemeint, also wir haben uns ja darüber dann also unterhalten, dass der Film ja eigentlich halt, also halt so ein hervorragend gemachter Film ist, also die Kriegsaction eigentlich atemberaubend ist, aber natürlich die Moral des Films fragwürdig at best.
Aber Da ist mir jetzt, also darauf sollten wir vielleicht nochmal eingehen, weil als ich ihn jetzt geguckt habe, habe ich ihn nochmal mit anderen Augen gesehen. Aber das hat, glaube ich, eine Parallele zu Napoleon. Da können wir später, wenn du dich dran erinnerst, kannst du ja nochmal Black Hawk Down sagen.
Mhm.
So, und jetzt kommen aber eigentlich die beiden Sachen, die mich am meisten begeistert haben.
Es kommen noch mehr Filme, du siehst ja.
Nee, jetzt komme ich mit Serien.
Wow, okay.
Jetzt komme ich mit Serien um die Ecke. Und zwar echt unglaublich mindblowing. Obwohl man ein bisschen braucht, um reinzukommen. Ich habe in meinem Leben vorher, ich gebe es zu, nie Das Boot geguckt. Und ich habe den kompletten 300 Minuten Serie, das sind dann sechs, also der Film war ja glaube ich auch schon,
Serie, ne?
Nee, jetzt nicht die neue, sondern wirklich alte, Wolfgang Petersen, also der, der eigentliche Klassiker sozusagen,
okay.
Ich habe nie den Klassiker gesehen und es gibt von diesem Klassiker eine Serienform, das sind dann irgendwie sechs Folgen, das ist so eine Art Director's Cut in sechs Teilen und das ist dann später nochmal im Fernsehen ausgestrahlt worden und meine Güte ist das eine Serie, ey. Also so klaustrophobisch, so, also ist ja dann auch ein riesengroßer Diskurs darüber entstanden. Ich habe mir dann später noch so ein Making-of angeguckt, was Arte wieder aufgelegt hat zum Jubiläum bei, ich glaube, 25 Jahre Das Boot oder so. Auch weil der Film am Anfang auch missverstanden wurde als Kriegsfilm oder man kann darüber diskutieren, ob es eventuell ein Kriegsfilm ist und kein Antikriegsfilm. Ne? Meiner Meinung nach dann am Ende doch eine relativ klare Antikriegsbotschaft, aber diese klaustrophobischen Zustände, diese Crew, das ist, man merkt dem natürlich das Alter an, aber es ist trotzdem, man fühlt da jede Sekunde mit und es ist ja auch eine ganz, ganz mutig ist vielleicht schon zu positiv wertend, aber es ist ein Deutscher, der in den 80er Jahren einen Kriegsfilm aus Sicht einer deutschen Crew gemacht hat, was ja per se man schon in Frage stellen könnte, weil das ja, weil du ja dann sympathisierst mit den Nazis.
Weil es ja die höchste Antikriegs-Ära der Deutschen war.
Und du könntest ja im Grunde genommen könntest du sagen, du machst eine U-Boot-Kriegsgeschichte aus Sicht der Franzosen oder Briten oder so, ne? Aber gerade die Nazis sich rauszusuchen, ist gewagt, glaube ich, damals ohnehin schon gewesen. Ich meine, in der Zwischenzeit haben wir immer wieder deutsche Filme über Nazis. Aber genau, also ich finde wirklich ein absolutes Meisterwerk. Muss man gesehen haben, auch in deine Richtung. Wie gesagt, man kommt am Anfang, man braucht so ein bisschen, so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, bis man drin ist. Aber dann ist das echt ziemlich packend. Und jetzt kommt eigentlich der Moment, auf den du lange gewartet hast, Armin. Ich hab was geguckt, was du geguckt hast. Und ich finde es absolut phänomenal. Und zwar The Bear. Ich habe The Bear ja schon mal angefangen gehabt und du hast es bewertet und hast gesagt, du findest es gut. Und ich hatte das am Anfang gesehen und ich war so ein bisschen überfordert von dieser, das ist ja sehr schnelle Schnitte, Dialog, sehr abgehackter Dialog auch teilweise.
Sehr intens.
Ist sehr intens und es ist sehr, also ich finde das auch nach wie vor immer noch ein etwas, was mir an der Serie, ich finde, die hat so ein bisschen was von, wie heißt hier unser Lieblingsdrehbuchautor von Fincher? Der Aaron Sorkin? Oder?
Ja, die hat sehr Sorkin-eskes, ja, das stimmt.
Du merkst halt immer sofort, wenn Dialoge so stark gescriptet sind, weil die sind ja auf einem smarten Niveau, so redet ja kein Mensch miteinander. Ne? Da ist ja quasi immer so, die antizipieren ihr Gegenüber quasi, bevor das überhaupt ausgeredet hat. Und das ist natürlich gescriptet. Und dieses Gescriptete, das wirkt dann halt immer sehr schnell, sehr konzeptionell, also sehr ausgedacht, ne? Und hat dadurch keine Authentizität mehr und keine Natürlichkeit mehr. Das finde ich tatsächlich bei der Serie teilweise auch ein bisschen nervig so, dass du das Gefühl hast, die übertreiben es so ein bisschen. Aber was ihnen gelingt, und das finde ich total cool, ist, die zeigen eigentlich eine Leute, die ich jetzt nicht in einer also eigentlich hast du ja immer überzeichnete Charaktere, größtenteils auch irgendwie aus der weißen US-Mittelschicht teilweise mal so ein bisschen aufgebrochen, aber hier siehst du wirklich im Grunde genommen Underclass. Finde ich, ist so einer der schwierigen Punkte, was die Authentizität der Geschichte angeht, dass so ein Sternekoch überhaupt gar keine Aufmerksamkeit mehr erregt und in Chicago irgendwo in so einer Bruchbude da ist, ne? Also normalerweise würde man erwarten, im normalen Leben wäre das die Story für die Presse, da würden sich alle draufstürzen. Jeder würde jeden Tag mit der Kamera vor dem stehen und würde sagen, hier, jetzt haben wir die sozusagen die Abschiedsgeschichte des Dings. Das findet überhaupt nicht statt in der Serie. Der ist quasi, der läuft da so rum, als ob er ein Niemand wäre und als ob er mit den ganzen anderen da auf einem Niveau wäre. Aber wir wissen auch nicht, also ich muss zugeben, ich bin erst bei Mitte zweiter Staffel, wir wissen nicht, was der Hintergrund seines Falls sozusagen ist. Ne? Vielleicht spielt das ja eine Rolle, warum die Aufmerksamkeit an ihm nicht mehr da ist. Aber das finde ich bis jetzt so ein Punkt. Aber jetzt habe ich, obwohl ich sie gelobt habe, habe ich erstmal nur negative Sachen gesagt. Und jetzt sage ich mal, was ich total geil finde. Was ich an der Serie super geil finde, ist, dass sie mir zum Beispiel als Nicht-Foodie gar nicht so sehr Foodie aufdrückt. Und trotzdem ist es allgegenwärtig in dieser Serie. Also du hast auch diese, ich vermute mal, dass wenn man im Kochen sich auskennt, weiß man, dass das eben nicht alles so nebenher passiert, wie das in der, also die reden ja häufig und machen dann Schnibbeln nebenher und sonst irgendwas, ne? Und das passiert immer so, dann wird mal ein Bild eingecuttet und so. Das wirkt immer alles so total
fluid
yeah. Und, yeah, yeah. Und easy und, ne? Also klar, die Serie erzählt auch den Stress, erzählt ja jetzt quasi keinen Success, ist keine Success-Story, keine reine.
Ich finde halt diesen Prozess so schön, weil ich meine, ich habe ja auch im Restaurant gearbeitet, aber wie sie halt diesen Prozess des Kochens, des Menümachens, des Menüüberlegens, des Morgens vorbereiten, den Tag vorbereiten, ich finde das super, wie die das
Und dann ist
haben.
Es ja auch, also das ist wirklich das, was mich am allermeisten begeistert. Das ist ja eigentlich eine Serie über, ja, Gentrifizierung auch, ne? Oder wie geht alt mit neu um, ne? Und wie entwickeln sich dann da die Geschichten? Ich fand die erste Staffel bis jetzt tatsächlich ein bisschen besser als die zweite. Ich finde, bei der zweiten hat man merkt häufig bei Serien, die noch aber ich bin ja nicht so ein Plotpoint-Fan, ne? Also wenn jetzt irgend so ein Plotpoint kommt, dann ist das nichts, was mich aus dem...
Ich sag nur wait.
Aber was ich wirklich schade finde, ist, dass sie so ein bisschen dann diese ganzen Sachen so noch überdrehen, die ich im in der ersten Staffel, das ist, kommt, glaube ich, häufig vor, wenn Leute unerwartet mit ihrer ersten Staffel Erfolg haben, dann sind sie vogelfrei bei der zweiten Staffel und können noch mehr die Sachen, die sie eigentlich gerne reingescriptet hätten, die über, also sagen wir mal so ein bisschen böse gesagt, Erfolg macht mutig und vielleicht auch ein bisschen übermütig. Das fand ich in den ersten zwei, drei Folgen strange. Und dann kommen sie ja auch noch tatsächlich, und das fand ich so geil an der ersten Staffel, sie kommen verdammt nochmal mit einem Love Interest um die Ecke. Und das auch noch so, dann aber schon wieder so, also ich wollte dann am Anfang wirklich beleidigt sein, hab gedacht so, ey, wie plump ist das, das Love Interest so einzuführen, dass die da an der an dem Kühlschrank stehen.
Total in Klischee, Ding. Aber und dann, ich fand die so sympathisch und so
dann
gut.
Dann machen die da einfach Strange Currencies von R.E.M. drüber. Und der Soundtrack ist ja sowieso des Todes von The Bear. Und dann packen die da auch noch das cheesy Lied drüber, dass das schon wieder so viel ist, dass man sich denkt, okay, aber wenn ich jetzt Bock hätte, eine wirklich cheesy Szene zu drehen, dann würde ich mir genau dieses bildhübsche Mädchen raussuchen, würde mir genau diesen Kühlschrank und die Situation mit dem Eis raussuchen und würde Strange Currencies von R.E.M. da drüber legen. Und sie haben sich es halt einfach getraut, so ein bisschen. Ne? Da, wo viele sagen würden, so, mach ich nicht, das ist einfach zu pathetisch, das ist zu leicht erkennbar und so. Das, und dann machen sie ja was ich dann schon wieder gut finde, sie schneiden sie ja dann erstmal aus zwei Folgen raus. Sie spielt ja dann erstmal zwei Folgen keine Rolle mehr. Also der Love Interest bahnt sich an und dann passiert erstmal nichts mehr. Sie wird nicht mehr gezeigt. Das wird dann wahrscheinlich jetzt am Ende der zweiten Staffel wieder aufgenommen. Aber fand ich einen interessanten Ansatz, dass sie erst so, und das ist vielleicht das, was ich insgesamt sehr cool finde an der Serie, sie hat nicht den Anspruch, alles auszuerzählen, sondern du hast immer wieder so, in der ersten Staffel insbesondere, hast du viele Fragezeichen. Du weißt nicht genau, du kennst die Charaktere nicht genau und so. Und sie geben sich eigentlich auch nicht immer Mühe, alles auszuerzählen, sondern es bleiben halt einfach ein paar Fragezeichen offen und das macht natürlich so eine Serie interessant. Also können wir gerne nochmal drüber reden, wenn ich zu Ende bin mit der zweiten Staffel. Und
Ich finde es auch, es war eine der schon nicht mehr Underdogs, weil es so eine erfolgreiche Serie war. Ich fand die auch unglaublich gut. Natürlich hat die auch sehr zu mir gesprochen, weil ich ja eben halt also selbsternannter Foodie bin. Ich fand die auch genial, die Serie auf jeden Fall. Aber ja, ich habe auch noch, okay, alles klar, dann war das jetzt, also wir sind jetzt, wir haben jetzt so viel, also es war Weihnachten, krank, Langstreckenflug und viel Zeit vergangen, das heißt, wir haben jetzt 27 Minuten erzählt, was für Filme wir geschaut haben.
Ist doch nicht schlimm, Armin, komm.
Super, ja, also ich meine, das heißt ja, was wir für eine Menge an Empfehlungen für unsere Fans da draußen haben, Wahnsinn. Aber gut, dann würde ich doch sagen, Felix, steigen wir ins nächste Kapitel ein, oder?
Ja, jetzt müssen wir uns zwei tollen Filmen widmen.
Genau, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir an mit Film Nummer 1. Und wie wir jetzt inzwischen schon hier Tradition haben, würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein mit dem Trailer zu dem ersten Film. No doubt you've seen the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? So, das war der laute Trailer zu unserem ersten Film des Abends, nämlich Napoleon.
Den hast du mitgebracht?
Den habe ich mitgebracht. Als Blockbuster-Film? Und zwar, wir haben uns ja anfangs schon darüber geredet, warum habe ich Napoleon mitgebracht?
Oder erzähl doch mal ganz kurz, also ich meine, es ist sehr erwartbar, worum es in dem Film geht, aber vielleicht kannst du mal zwei, drei Sätze zu Story sagen.
Ich würde es mal sagen, es geht um Napoleon. nee, es geht um den Aufstieg und den Fall des französischen Herrschers Napoleon Bonaparte, sag ich es richtig?
Genau, ich glaube.
Der von Joaquin Phoenix in diesem Film gespielt wird. Das war der neue Ridley Scott-Film, powered by all the money Apple can give them, sage ich jetzt mal. Und Warum habe ich den ausgewählt? Also eigentlich habe ich den erst ausgewählt, dann mir wieder das anders überlegt, aber eigentlich habe ich mir den ausgewählt, weil Ridley Scott hat ja einen Ruf, dass er auch wirklich Blockbuster richtig geil machen kann und richtig ausschmücken kann und einen über auch eine längere Dauer, also eine längere Runtime eines Filmes gut unterhalten kann. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde er Joaquin Phoenix seinen Gladiator geben. Also Joaquin Phoenix war ja quasi der Antagonist in Gladiator und er wollte jetzt nochmal mit Joaquin Phoenix, seinem alten Spätzle, da einen richtigen Kracher rauspacken. Story unbestritten interessant, dass es ein richtiger Kracher sein könnte. Und wenn man noch als Ridley Scott mit Joaquin Phoenix das Geld von Apple so im Kreuz hat, kann man ja wirklich da auch aus den Vollen schöpfen und einen richtig tollen Film schaffen. Und dann würde mich dann ja doch interessieren, der Film ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen her, aber mich würde mal interessieren, Felix, weil ich habe viel aufgeschrieben zu dem Film, deswegen, aber ich gebe dir mal natürlich das erste Wort, Felix. Wie fandest du unseren Blockbuster der Woche, des Monats, Napoleon?
Also, ich fand den gar nicht so schlecht. Der hat ja viele, viele schlechte Kritiken bekommen. Und ich kann auch verstehen, warum der Film schlechte Kritiken bekommen hat, weil er nämlich sich zwischendurch sehr, sehr stark in den Schlachtszenarien verliert, teilweise auch sehr detailverliebt da reingeht und man versteht gar nicht mehr, wie er zu dem Rest des Films passen soll. Aber er hat sehr, sehr viele interessante Ansätze. Und deswegen fand ich ihn überraschend besser, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ich saß sogar teilweise zwischendrin und habe mich wirklich amüsiert an dem Film, weil er ja im Grunde genommen auch ein Wagnis ist. Vielleicht, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ne? Ich habe jetzt auch mir sehr viele Notizen gemacht und sehr viele Gedanken gemacht. Schon, ich glaube, wir haben den Ende November gesehen oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Zuerst einmal muss man sich ja mal überlegen, Napoleon, also Ridley Scott ist jetzt nicht der Erste, der sich Napoleon gewidmet hat. Ne? Da haben sich viele die Zähne dran ausgebissen. Es gibt auch ziemlich viele Meisterwerke. Also der französische Regisseur Abel Gance, ich gebe ganz ehrlich zu, die 300 Minuten habe ich mir nicht angeguckt, ist glaube ich ein Stummfilm. Aber ich habe immer mal wieder, ich gucke ganz gerne Dokumentationen über die Filmgeschichte und dann kommen immer wieder Ausschnitte und das war für seine damalige Zeit revolutionär. Das erkennt man auch selbst in der heutigen Zeit noch.
Ich schaue Con Air, du schaust Dokumentationen über Stummfilme.
Ja, über die Filmgeschichte allgemein, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, Con Air war jetzt hoffentlich vor unserem Podcast, oder? Das ist jetzt hoffentlich, machst du solche Sachen jetzt nicht mehr.
Ich habe den geilen Hintergrund laufen lassen, deswegen.
Nein, Spaß. Ja. Ist ein sehr, sehr guter Film. Aber Sean Connery, oder? Nee, John Malkovich.
Cyrus also, the Virus.
Es kann kein schlechter Film sein. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall wollte ich sagen, es haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Unter anderem, wie man ja auch weiß, Stanley Kubrick, der einfach mal so sagte, das Zitat habe ich irgendwo gefunden, das finde ich ziemlich genial. I expect to make the best movie ever made. Er hat dann gar keinen Film gemacht, weil er ist durch diesen ganzen Fuß an Lebensgeschichte, also das muss man sich mal vor Augen führen. Napoleon hat zu einer sehr interessanten, sehr abwechslungsreichen Zeit gelebt und war, obwohl der Fokus des Films auf ihm liegt, hat er in einer Zeit gelebt, in der auf dem europäischen Kontinent sehr viele verschiedene Entwicklungen stattgefunden haben, die interessant waren. Also es war wirklich eine Zeit des Auf- und Umbruchs und das Leben gibt einfach sehr viel her. Und deswegen ist es an sich und das thematisieren wir vielleicht gleich nochmal, wie Ridley Scott daran gegangen ist. Ist das sehr interessant. Was ich an der Stelle noch kurz sagen wollte, ist, dass ich gelesen habe, dass HBO tatsächlich auch eine Serie bringt, ne? Von Steven Spielberg produziert und von Fukunaga, also wie heißt der? Der True Detective gemacht hat.
Corey Fukunaga, ja, der Regisseur vom letzten Bond und
von True Detective. Genau. Ja. Soll und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der ersten Staffel von True Detective.
Ist man, ja.
Und der soll angeblich Regie führen. Also da erwartet uns jetzt nach Ridley Scott auch nochmal eine neue Aufarbeitung der Geschichte. Und wie geht jetzt eben Ridley Scott an diese Geschichte ran und das, was das so alles bietet? Ich finde, dass er das ganz interessant macht, weil er erzählt ja eigentlich eine Liebesgeschichte und ein Beziehungsdrama, ne? Und unterbricht das einfach immer wieder mit diesen Schlachten. Also er hat sich da irgendwie so vier Schlachten, besondere Schlachten aus dem Leben von Napoleon rausgesucht. Also ich muss an der Stelle sagen, ich bin eine absolute Niete in Geschichte. Ich kannte die Schlachten nicht. Also Waterloo hat es natürlich geklingelt, ne? Aber den ganzen Rest konnte ich nicht so richtig zuordnen, ne? Wie gesagt, sehr ausgiebig auch erzählt, aber das, was eigentlich interessant ist, er erzählt diese Liebesgeschichte und er erzählt diese Liebesgeschichte auch ziemlich humoristisch. Also das ist schon, also da ist halt so eine teils lustige Intimität zwischen Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby, die ich ehrlich gesagt phänomenal fand in dem Film. Also die hat teilweise Joaquin Phoenix an die Wand gespielt. Gut, die hatte halt auch eine sehr amüsante Rolle einfach, ne? Ich glaube, das Rollen machen auch Schauspieler immer. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Joaquin Phoenix, wir brauchen nicht drüber zu reden, hat den Film getragen und abartig gespielt, ne? In seinen kleinen Gesten und so. Also ist eine lebende Legende, kann man in der Zwischenzeit gar nicht mehr anders sagen. Aber das fand ich eben interessant, dass er sich da so an diese Geschichte rangewagt hat. Und dann hat er ja schon teilweise immer wieder probiert, dass er so ein bisschen auch die damalige Zeit widerspiegelt, ne? Also die Revolution, die aufkommt und dann die Restauration, also die Gegenbewegung im Grunde genommen zur Revolution, ne, die da stattgefunden hat. Und das ist zwar immer nur so schlaglichtartig, aber ich fand trotzdem, dass das gut dosiert war. Also ich finde, man war trotzdem nicht lost in history, sondern man hat immer wieder so Ankerpunkte bekommen. Und ich muss schon sagen, das ist eine Meisterschaft an sich, wenn du als Regisseur quasi drei Ansprüche hast, eine Liebesgeschichte zu erzählen, Kriegsschlachten, Epos und dann auch noch so ein bisschen politische Orientierung. Also Ridley Scott ist kein schlechter Regisseur. Ne? Er hat jetzt hier vielleicht keinen perfekten Film abgeliefert, aber er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Angle gewählt zu der ganzen Geschichte. Und jetzt komme ich zu dem, was mich eigentlich an dem Film so fasziniert hat. Und zwar habe ich mich gefragt, wie immer, das ist jetzt wieder die Interpretationsstunde, die wir im Endeffekt in jeder Episode haben, was will uns der Ridley Scott mit dem Film eigentlich sagen?
Ich habe eine Theorie, er will sagen, mir ist es völlig egal, was ihr denkt, ich wollte einen geilen Film machen.
Nee, null, gar nicht. Wirklich glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass er eigentlich, also A, das ist jetzt ein bisschen plump hergeleitet von mir, ja, und das meine ich auch nicht so ernst, aber er ist halt Brite, ne? Brite macht einen Film über Franzosen. Was macht er? Er stellt Napoleon auch so ein bisschen als Tölpel dar, ne? Also der Napoleon ist kein cooler Napoleon. Den ganzen Film durchgehend ist der so ein bisschen Hampelmann auch.
Ja, genau.
So, ne? Und er entmystifiziert ihn damit so ein bisschen, ne? Und das, was er ja aber eigentlich noch krasser macht, ist, dass er zeigt ja diese absolut maßlose Brutalität. Ne? Also am Ende gibt es ja dann auch, also ich glaube, das ist definitiv die Moral, die Scott einem dann auch irgendwann auf die Nase bindet. Die Moral ist natürlich die Toten. Ne? Er hat ja dann am Ende, im Abspann gibt es ja so und so viele Tote sind in der Schlacht gestorben, so und so viele Tote sind in der Schlacht gestorben. Also natürlich versucht er zu sagen, Leute, wie können wir eigentlich jemanden heroisieren in unserer Geschichte, der im Grunde genommen über so viele Leichen gegangen ist und der seine Erfolge gerade zu der damaligen Zeit, in der man Kriege noch ganz anders geführt hat, nämlich auf Basis von Menschenleben, ne, da wurde einfach gemetzelt und geschlachtet, dass der quasi dafür gefeiert wird. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, hat er vielleicht sogar irgendwie einen Bezug zu unseren zeitgenössischen Themen? Ne? Also ist das vielleicht so ein Kommentar auf so einen Diktatoren wie Putin? Ne? Der da im Grunde genommen auch teilweise als großer Mann gezeichnet wird, ne, als genialischer Mann. Ich meine, auch bei uns ist ja immer noch teilweise die, das Narrativ, der ist im Endeffekt ein ganz toller, smarter Geheimdienstmann, super Stratege und was weiß ich was. Ne? Ist das nicht vielleicht der Kommentar darauf, einfach zu sagen, wir sollten diese ganzen großen Männer mal von ihren Thron holen? Also ich meine, im Grunde genommen findet das ja mit Putin eh schon statt, ne? Aber es gibt so einen Hang dazu, diese starken politischen Führerfiguren, die über Leichen gehen, trotzdem irgendwie zu glorifizieren. Ne? Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ja selbst Oliver Stone sich nicht zu schade, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, einen Interviewfilm oder einen Dokumentarfilm mit Putin zu machen.
Oliver Stone,
ne?
Auch so ein bisschen so etwas down the rabbit hole gegangen ist. Inzwischen.
Genau, also ich will jetzt auch nicht sagen, mir geht es jetzt auch nicht um ein Urteil über Oliver Stone oder eine Fragestellung, sondern wirklich darüber, dass das immer auch so eine gewisse Faszination hervorruft. Und ich finde, das, was Ridley Scott hier gelungen ist, ist definitiv, man ist nicht fasziniert von Napoleon. Mhm. Ne, und selbst wenn er, und das scheinen ja wahre Geschichten zu sein, also auch diese Rückkehr von Korsika, das war mir gar nicht so bewusst, dass die dann, dass er dann quasi da mit seinen 10-Mann-Tross zurückgekommen ist und dann ihm das Militär gegenüberstand und er dann irgendwie so einen tollen Spruch gesagt hat, wie wenn ihr wollt, könnt ihr euren König erschießen oder so. Und dann haben alle gerufen, lang lebe der König, und haben ihm freies Geleit gegeben, damit er wieder an die Macht gelangen kann und in den Krieg ziehen kann. So, das scheint ja, also soweit es geht, historisch belegte Fakten zu sein. Nichtsdestotrotz wird der nicht geil dargestellt, und das finde ich ist schon ein ziemliches Verdienst von Ridley Scott, und deswegen fand ich diesen Film eigentlich am Ende doch relativ amüsant und relativ interessant. Und dann habe ich mich auch noch ein bisschen mit Ridley Scott beschäftigt. Also ich weiß, wir wollen jetzt, du kannst gleich reagieren, Armin, ja, und wir gehen 100% auch noch in Dialog. Ich monologisiere gerade schon wieder viel, aber ich bin gleich am Ende. Das, was ich eben auch noch so interessant fand, ist, dass dann ja so eine Debatte losgetreten wurde darum, inwiefern er jetzt Faktentreue zeigt, ne, und er sich dann als Filmemacher, ich finde das total verständlich, vielleicht liegt es aber daran, dass wir einfach Filmpodcaster sind und uns sehr nah in Dramaturgien reindenken können, aber Spaß beiseite, sind es dramaturgisch auch clevere Kniffe, die er da vornimmt, also ne, wenn da am Anfang der Napoleon bei der Hinrichtung von der Marie Antoinette, die für diese Aristokratie steht, ne, wenn der da dabei steht und ein Historiker sagt, der war doch aber gar nicht dabei.
Dann ist es egal.
Ja. Was redest du da so? Ja. Ne? Und da muss ich auch sagen, da hat er wirklich, der ist ja schon, das ist eher auch eine Verbindung von unseren beiden Filmen, die wir heute sprechen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, der ist ja schon wirklich alt, ne? Der ist 86 Jahre alt, der Mann. Ja. Und ich finde das teilweise interessant, dass er dann in Interviews geht und sich nicht zu schade ist, dann als alter weiser Mann einfach mal zu sagen, fuck them. Es ist einfach mir scheißegal, was die machen und was die sagen, und mir geht es jetzt auch nicht um ich glaube, der Wahrheitsgehalt von einem Film hängt sowieso nicht von Fakten ab, sondern hängt immer von dem Gefühl ab, was er transportiert.
Es ist ja auch ein Film und keine Doku.
Genau, aber selbst eine Doku ist ja nie, erzählt ja immer nur eine Wahrheit und hat auch immer eine Perspektive. Ne? Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass Dokus alle neutral sind, ne? Aber er hat einen Vibe, und ich finde diesen Vibe, den er da transportiert, oder die Aussage, die er transportieren möchte, die ich so verstanden habe, dass er dass er diese Glorifizierung auch entgegentreten möchte, das finde ich ist eine total legitime Aussage. Und wie er zu diesem Ziel kommt, ist dann wurscht, solange er jetzt nicht alles verstellt, bis die Balken sich biegen, sozusagen. Ne? Genau, okay. Das war's von mir.
Spannend. Also, ich fange mal einfach an mit einem Screenshot von dir, Felix, auf meinem WhatsApp. Weil wir haben ja am Anfang noch ein bisschen gedacht, soll ich den jetzt mir anschauen oder nicht? Und dann hast du ja gesagt, ja, den kannst du dir schon anschauen, ja. Und zwar ist jetzt hier, siehst du diesen Screenshot hier? Ohne viel zu verraten, du kannst reingehen. Heißt viel von dir. Hahaha. Ja. Brauchst du dich nicht auf jeden Fall sorgen, dass es eine Vollkatastrophe ist. Mehr verrate ich nicht. So, das war quasi, weswegen ich dann mich entschieden habe, den Film doch anzuschauen. Und ich kann schon mal sagen, ich fand den Film katastrophal beschissen.
Wow.
Also ich fand den Film so, ich fand, das war der allerschlechteste Film, den wir bisher reviewed haben. Und ich werde jetzt auch genau darauf eingehen, warum. Der Film war komplett verwirrt, die Handlung war komplett zusammengestückelt und zusammengehackt. Es gab keine so, es gab so wirklich so, wie wenn ein nicht begabter Regisseur, der Ridley Scott ja nicht ist, er ist ja ein toller Regisseur, sich einen Wikipedia-Artikel anschaut und sagt, alles da, also. Der Napoleon war ja verheiratet. Der Napoleon hat die Schlacht in Russland gemacht. Der Napoleon, der hat, jetzt bin ich auf Wikipedia, der hat einmal noch eine Schlacht in Austerlitz gemacht und eine Schlacht, also die Schlacht von Waterloo. Und das zeigen wir einfach mal alles irgendwie. Irgendwie zeigen wir das halt mal, ob es Zusammenhang gibt. Ist eigentlich egal, wir wollen eigentlich nur Schlachten zeigen und wollen einfach mal ein bisschen Geld verbrennen und einfach mal ein paar Pferde laufen lassen und zeigen, dass ich hier mit meinen 86 Jahren, wie du gesagt hast, es noch immer drauf habe, einfach einen Schlachtenepos zu machen. Und das kann er auch, ja. Er kann unterhalten, er kann schöne Schlachten machen. Aber der Film hatte überhaupt keinen Zusammenhang in meinen Augen. Und zwar, also ich sage auch noch mal ein Sternchen dazu, was mich sowieso immer irritiert, ist, wenn Filme über Russen, Franzosen, Japaner, Deutsche, wie auch immer, in englischer Sprache stattfinden. Ich weiß, es geht nicht anders irgendwie, aber ich finde es halt immer hochgrad irritierend, weil das ist ja ein,
ja.
Es soll ja ein hochgradig französischer Film sein, das ist ja ein französischer Herrscher und dann reden die halt dann britisch-englisch und dann kämpfen sie gegen die Briten und die sprechen auch Englisch und das dann irgendwie fand, sowas irritiert mich immer unglaublich, wenn ich Film mache. Aber das soll...
Aber ganz kurz, das ist richtig. Ich glaube wirklich, dass es Ridley Scott nicht um Authentizität ging in diesem Film.
Ja, das ist ja auch okay. Aber also das stört mich einfach. Aber das ist jetzt so ein bisschen aus, das klammer ich aus bei meiner Kritik. Also darüber kann ich hinwegsehen, weil zum Beispiel eine Serie wie Chernobyl war ja auch in Englisch und trotzdem war sie extrem gut, obwohl Russen Englisch gesprochen haben. Mhm. Was ich halt an dem Film kritisiere, ist, wenn ein Film sich vornimmt, eine historische Figur zu porträtieren oder einen Film über eine historische Figur zu machen, dann erwarte ich, also vor allem von dem Ridley Scott, dass er sich so Gedanken macht, was möchte ich eigentlich von diesem Charakter rüberbringen? Du hast gemeint, er möchte den Charakter so ein bisschen aufs Korn nehmen, so diese Glorifizierung etwas relativieren. Und das kann er ja machen und das ist ja auch fair. Aber er hat das halt in einer sehr plumpen und, ich finde, uneleganten Art und Weise gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel andere historische Filme mir anschaue, habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Also ich meine, das ist natürlich eine positive Glorifizierung. Winston Churchill in The Darkest Hour. Man kann natürlich über Winston Churchill eine sehr lange Geschichte erzählen, was er alles gemacht hat, aber als der Film mit Gary Oldman, The Darkest Hour, gedreht wurde, hat er sich ja bewusst diese Rede von Winston Churchill vor dem Parlament als Höhepunkt des Films ausgedrückt und auch darauf hingearbeitet und den Charakter darauf hingebaut und das war dann der Climax des Filmes. Anderes Beispiel, Bruno Ganz als Hitler-Charakter. Hitler kann man ja auch, also natürlich soll man nicht jetzt Hitler glorifizieren in keinem Film, aber man kann sich ja aussuchen, was man für eine Story erzählen möchte. Und man hat ja bewusst quasi das Ende des Krieges gewählt, um die Story von Hitler zu erzählen. Und das fand ich auch sehr gut gemacht. Und jetzt hat aber Ridley Scott sich einfach, ich glaube, auch wieder 3 Stunden genommen. Und der Film ist ja noch nicht, der Director's Cut, der geht ja eigentlich länger.
Boah, freue ich mich auf den, Armin. Director's Cut, ey.
Und hat einfach eine komplett zusammenhangslose Geschichte erzählt. Und ich habe auch jetzt Napoleon nicht abgenommen, dass er Napoleon ist. Also ich fand jetzt Joaquin Phoenix nicht gut als Darsteller in dem Film. Ich fand Vanessa Kirby okay. Ich fand die Chemie zwischen den beiden, du meintest ja, es ist komödienhaft. Ich fand es eigentlich eher so cringy, deren ihre Chemie. Weil man hat in dem Film auch nicht wirklich dem Film abgenommen, warum ist denn Napoleon so abhängig von seiner Frau, von, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, von
Aber das scheint er, aber das scheint er ja wirklich gewesen zu sein, weil diese ganzen Liebesbriefe, die gibt's ja. Und das muss man ja, also ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Ridley Scott gesagt hat, wie passt das zusammen? Vielleicht zeigt man das am besten, indem man diesen Irrsinn dieser Parallelitäten von Schlachten und Liebesbriefen einfach mal zeigt.
Das glaube ich auch, aber die Chemie war halt einfach so schlecht und so cringy. Die war halt nicht irgendwie auch lustig, die war einfach nur cringe, fand ich. Und diese verschiedenen Jumps, so irgendwie, auf einmal war dann diese Eroberung.
Ich muss an der Stelle aber nochmal ganz kurz dazu sagen, also nicht nur lustig, sondern teilweise ja auch kritisch, ne? Also haben ja auch die patriarchalen Verhältnisse gezeigt, also nicht, dass ich da jetzt missverstanden werde, das ist ja im Endeffekt, geht es ja teilweise auch um Unterdrückung. Er geht ja jetzt nicht besonders gut mit ihr um. Ne?
Nee, also überhaupt nicht, aber also sie, also es ist ja so ein bisschen so eine, also sie geht genauso schlecht mit ihm, wie er mit ihr umgeht. Aber es war einfach halt, hat einfach nicht für mich gepasst.
Dann ich glaube, es ist eine Darstellung des Patriarchats damals gewesen. Ne? Vielleicht, ja, wäre auch so ein, vielleicht wäre auch so eine These, der Film versucht zu zeigen, wie aus diesem Patriarchat Brutalität entsteht, ne? Also aus übergeschnappten Männern.
Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, und ich finde auch, alle diese Sachen wären auch fair, wenn man die sauber aufbaut. Also ich hätte jetzt gesagt, besser hätte ich es gefunden, wenn Ridley Scott sagt, okay, was war die entscheidendste Schlacht in vielleicht dem Fall von Napoleon oder im Aufstieg von Napoleon? Eins von beiden. Und darauf fokussiere ich mich jetzt und das baue ich auf und ich baue auf, wie er die Schlacht geplant hat. Warum ist die Schlacht so passiert? Was war der Gedankengang? Also, dass man halt so ein bisschen prozessual auch aufbaut. Aber es war einfach nur, okay, also, jetzt ist die Schlacht. Da sind wir im Wald. Und dann hat er auf einmal diesen genialen Gedanken, dass sie ja übers Wasser laufen. Und es war einfach so
random. Komplett
so random, ohne dass irgendwie aufgebaut. Es wurde auch nicht aufgebaut, dass der Napoleon auch so ein genialer General ist. Und es war halt einfach so ein Dödel gefühlt in dem Film. Und das fand ich halt nicht gut. Und es war halt kein gutes Drama, es war kein gutes Biopic, es war kein guter Kriegsfilm. Ich habe mir auch aufgeschrieben, weil ich gerade davon hatten, von dem Thema, Napoleon soll ja, also Napoleon war ja ein König und ein General, also ein Kommandeur. Und was macht einen guten Kommandeur aus? Warum ist ein guter Kommandeur? Weil er smart ist, ein Stratege ist, weil er auch brutal ist, weil er über Leichen gehen kann.
Ich glaube, das versucht der Film einmal in Frage zu stellen. Er versucht genau zu sagen, der war ein... Wir denken, das muss doch total der geile Typ gewesen sein, total der geile Stratege. Nee, der hat einfach einen Scheißdreck darauf gegeben, ob Leute bei seinen Feldzügen sterben oder nicht. Hat man ja dann in Russland sehr, sehr deutlich gemerkt. Oder hat man im Grunde genommen auch am Anfang schon gemerkt, als er seine Geschichte da, welche Stadt war das, Toulon oder so, die er da irgendwie befreit hat, da ist er ja auch einfach voll auf Risiko gegangen.
Volle Kanone rein.
Und einfach auf Risiko und ist halt, also ich finde, der Film hat zum Beispiel die Frage offen gelassen, ob das nicht auch einfach hätte schief gehen können. Am Ende ist er glorifiziert worden für diese Geschichte in Toulon, aber es hätte halt auch scheitern können und dann wäre er eine Fußnote in der Geschichtsschreibung gewesen, weißt du? Also, aber okay, genau,
und was noch, kritisiere, war, direkt nach dem Film war ich bei einem Konzert hier in München, wurde eingeladen zu einem Hans Zimmer und John Williams Konzert und habe mir verschiedenste John Williams und Hans Zimmer Scores angehört. Und da ist mir aufgefallen, wie elementar wichtig auch so ein guter Score für so einen Film sein kann und muss. Und der Film hat auch keinen guten Score, das war auch alles so ein bisschen random.
Total komisch. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Er hat dann auch, ich habe dann später irgendwo eine Review gesehen, die sich so ein bisschen auf diese Musik gestürzt hat und gesagt hat, der hat auch teilweise einfach Musik aus anderen Zeit ohne jeglichen Bezug reingeworfen, also klassische Musik, und der hätte sich ja auf klassische Musik aus dem Jahrhundert beziehen können.
Ja.
Und hat das dann da irgendwie so, also wo er dann sagte, irgendwie teilweise hat man das Gefühl, da ist einfach falsch recherchiert worden oder so. Und weil es gibt auch keine gute Begründung dafür, warum er ausgerechnet das genommen hat, was er genommen hat, so ohne Aussage. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 86-jähriger Ridley Scott, das möchte ich mal an der Stelle sowieso sagen, irgendwas macht, ohne ganz genau zu wissen, was er da macht. Also der macht alles aus einem guten Grund. Ich glaube nicht, dass Ridley Scott der Regisseur ist, der reingeht und sagt, ich mache jetzt mal ein vierstündiges Schlachten-Epos. So, aber sondern
mir ist dann auch aufgefallen, also ich habe dann auch halt genauso wie du so ein bisschen eine Ridley Scott-Recherche gemacht. Und Ridley Scott ist, ich sag mal, es gibt ja Regisseure, die machen nahezu keine schlechten Filme. Zum Beispiel so Quentin Tarantino macht eigentlich keine schlechten Filme. Martin Scorsese muss ich ja noch selbst herausfinden, ob das so ist, weil ich noch nicht alle gesehen habe, er macht eigentlich auch keine schlechten Filme. Ridley Scott ist halt so schon ein bisschen durchwachsener Regisseur. Der macht halt mal echt richtig gute Filme, aber halt auch zum Teil richtigen Schrott dazwischen.
Der macht so mittelmäßigen Kram zwischendurch, ja.
Genau, und ich habe jetzt mal hier nämlich bei Rotten Tomatoes mal eine Seite aufgemacht. Best Ridley Scott Filme, ja. Und da Alien, klar, Klassiker. Martian, fand ich auch super. Blade Runner, Klassiker, ja. Und dann geht es dann ein bisschen weiter runter und da ist ja auch Napoleon dabei. Und dann gibt es aber auch so einfach so ein paar so Rando-Filme irgendwie.
Also, ich wollte
G.I. Jane, Robin Hood oder sowas, ja.
Also, ich wollte aber noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Also, manche Filme von ihm wachsen aber auch mit der Zeit, ne? Also, zum Beispiel Black Hawk Down, da wollte ich ja jetzt noch mal drauf zu sprechen kommen. Den hatte ich ja vor allen Dingen, glaube ich, beim erstmaligen Gucken so schlimm gefunden, weil der so ein bisschen Army Soldiers glorifiziert. Aber im Endeffekt habe ich den, als ich den jetzt geguckt habe, hatte ich tatsächlich das Gefühl, der versucht eigentlich eher zu sagen, wie lost die sind. Ne? Insbesondere in so einer Situation wie da, ne? Die quasi die Amerikaner haben denken, dass sie in Somalia irgendetwas im Griff hätten, haben aber gar nichts im Griff. Und das, was passiert, ist, dass irgendwelche jungen, und da sind ja sehr viele junge Schauspieler, ich habe gedacht, bei dem Cast habe ich jetzt, als ich den nochmal geguckt habe, habe ich gedacht, what? Da ist ja ein Gesicht nach dem anderen, Ewan McGregor, mir fallen jetzt die ganzen Namen nicht ein, ne? Aber du hast ja die ganze Zeit immer gedacht, der ist heute bekannt, ist ein, der ist heute bekannt, also es ist ein abartiger Phil Cast. aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, Ridley Scott hat sich aufgetan, quasi kleine, feine Botschaften, die er jetzt nicht, wie du hast das eben gerade ganz schön gesagt, nicht immer perfekt herausarbeitet, aber er steckt die in so ein absolutes Überwältigungskino. Also ich meine, am Ende war Black Hawk Down auch ein krasser Actionfilm, einfach die ganze Zeit nur, ja.
Ja.
Und trotzdem ist aber mir ist nahegebracht worden, wie kacke das ist, ja. Und genauso ist das eigentlich bei Napoleon mir auch ergangen. Da hat er ja diese Schlachtszenen, gerade am Ende bei Waterloo, wo dann die eingekreist werden und so, ne. Da bist du mittendrin und denkst dir einfach nur, what the fuck? Was passiert da? Was um alles in der Welt? Wie kann es sein, dass es sowas mal gab? Wie kann es sein, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, dass man im Viereck sich hinstellt, weil Reiter um einen rumreiten und eventuell auf die Idee kommen könnten, da die ganze Zeit mit Speeren reinzustechen? Dann werden halt die ersten einfach niedergemetzelt. Das sind, wenn uns das keiner zeigt, ja, und also wenn uns diese Realität keiner zeigt, dann kannst du von der auch nicht so angebiedert sein und kannst von der nicht quasi, also man könnte ihm jetzt vorwerfen, er zeigt diese Szenen, weil er diese Action so geil findet. Aber ich als Zuschauer habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wenn ich das sehe, dass ich mir nur denke, wie kann das sein?
Und ich hätte mir gewünscht, dass ich diese Emotionen auch gehabt hätte, weil in jedem, also in Filmen oder Serien, in denen Schlachten eine gewisse Rolle spielen, gibt es einen Aufbau zu einer Schlacht, eine Kulmination zu einer Schlacht, die entweder negative Gefühle hervorruft, wie zum Beispiel, was du jetzt gerade sagst, so mein Gott, dass es sowas mal gegeben hat, dass Leute sich so abschlachten wie in so einem Film, oder dass man halt irgendwie so einen Heroic Moment wie in so einer Game of Thrones Schlacht hat.
Ja.
Aber nichts davon hatte ich gehabt, weil ich halt einfach mit dem Film so dermaßen nicht connected hatte, weil die Charaktere dünn waren, das Skript dünn war, die Dramaturgie dünn war, der Aufbau dünn war. Also das hat mich alles, und dann habe ich irgendwann halt einfach so, ich will nicht sagen ausgecheckt, aber ich habe ja auch deswegen so viele Notizen gemacht, weil ich den Film so schlecht fand, während dem Film.
Dass ich halt einfach, ich glaube, du musst den nochmal gucken, Armin.
Wahrscheinlich, ja, ich muss den Director's Cut gucken, genau. Und ich glaube aber, das eigentliche Problem ist, du hast mich halt zu einem Indie-Mensch gemacht, ja. Ich kann mir einfach halt keine aber dummen Blockbuster mehr anschauen.
Nochmal, ich kann nur nochmal ganz kurz eine Lanze brechen für Napoleon. Er ist zumindest kein fades total erwartbares Biopic, so wie man es erwarten würde, so, ne? Ich habe jetzt den Churchill-Film nicht gesehen, aber vermutlich ist das halt genau das, was ich erwarten würde. Das ist halt Churchill und du suchst dir den Moment heraus, der in der Geschichte am meisten auch irgendwie gepriesen wird, ne? Und dann nimmst du dir das und machst daraus eine Heldengeschichte, so, ne? Mit Brüchen natürlich baust du dann auch noch so ein bisschen ein, damit das dann, also ich habe den Film nicht gesehen, so, Punkt. Aber was ich sagen will ist, Ridley Scott hat es geschafft, diesen Film zu machen und mir 3 Stunden lang den Napoleon madig zu machen.
Ja, ich finde, ich
werde nie wieder denken, dass Napoleon eine coole Socke ist. Und nicht, dass ich mich mit dem vorher beschäftigt hätte, aber ich glaube, es war immer so ein bisschen, also bist du nicht auch, bevor du den Film geguckt hast, ein bisschen durch die Welt gegangen, hast gesagt, also dieser Napoleon, der muss ja damals schon irgendwie was drauf gehabt haben, so wie der das da gemacht hat.
Ich habe Napoleon eigentlich so in meinem Kopf immer in der Schublade Mussolini und Hitler gehabt, also so auch so ein bisschen verrückter Typ.
Okay, halt. Dann ist es ganz einfach, bin ich einfach ungebildet an der Stelle. Ich habe es ja schon gesagt, historisch Niete. So, ne? Ich habe irgendwie immer gedacht, die Franzosen haben sich nicht so hundertprozentig von dem distanziert. Irgendwie muss das ja ein guter Stratege gewesen sein oder irgend sowas. Aber vielleicht bin ich da einfach nur zu ungebildet in der Hinsicht.
Vielleicht nicht Hitler, aber so eher so, ich glaube eher so Stalin und Mussolini. So habe ich ihn irgendwie so eingeordnet gehabt.
Ja, ja, also genau, das rollt er ja dann übrigens auch noch auf, was für eine innenpolitische Rolle er gespielt hat, ne? Indem er quasi einfach die Gegenrevolution dann im Keim erstickt hat, indem er mitten in den Städten seine Kanonen aufgestellt hat, da, ne? Die eigentlich auf den Booten sind, die hat er dann da einfach in der Stadt feuern lassen. Egal, whatever, wir sind bei einer Stunde, Napoleon, goodbye, oder?
Napoleon, goodbye, ja, würde ich auch sagen, insofern, schön, dass wir uns nicht einig waren, aber auch irgendwie lustig. Ich dachte
das,
auch,
du ich finde das Film gut. Ich finde das gut, weil wir waren uns in der letzten Zeit erschreckend einig, Armin. Das
stimmt,
ist sehr
ja,
gut.
Stimmt.
Sehr gut.
Alles klar, dann würde ich sagen, Felix, steigen wir weiter zu deinem Film der Woche. Und da würde ich einfach auch sagen, Film ab und los geht's.
Just a perfect day. Drink sangria in the park.
So, das war ein Ausschnitt aus dem Trailer von deinem Film des Monats, Perfect Days.
Also, das ist jetzt natürlich schwer für die Zuhörer gewesen, weil die haben im Endeffekt einfach nur Perfect Days gehört, den absolut genialen Song. Ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ja, ein kleiner, toller Film über die großen Fragen des Lebens. Es geht um einen einsamen Mann älteren Alters, der als Toilettenreiniger arbeitet. Und wir werden vielleicht noch auf die Hintergründe zu sprechen kommen, warum dieser Film dieses Thema behandelt. Und es geht darum, wie jemand in seiner Routine lebt, sehr alleine für sich zurückgezogen und trotzdem diese Routine mit einer großen Würde füllt und mit einem großen Blick für die Kleinigkeiten und die kleinen Dinge des Lebens schätzt. Und Wim Wenders, der Regisseur, verfolgt ihn. Ist fast schon hier und da, hat das fast schon dokumentarischen Stil. Und diese Routine wird immer wieder unterbrochen von so kleinen Episoden und so kleinen Disruptionen, aber auch nie so stark, dass sich alles in so eine Dramaturgie verliert, in der irgendwie die größere Hintergrundgeschichte von ihm erzählt wird oder so, sondern es ist eigentlich so, dass immer weiterhin verfolgt wird, wie lebt dieser Mensch eigentlich und wie erfreut er sich des Lebens, obwohl er so alleine ist und wie ja, ich meine, das Spannende, da, ich würde dich jetzt erstmal reviewen lassen, das Spannende ist natürlich irgendwie, was gibt es eine Entwicklung in dieser Geschichte von diesem Mann? Und genau, es ist ein Film, bei dem man sich vor allen Dingen, glaube ich, mit der Handlung auseinandersetzen wird. Und jetzt überlasse ich dir mal deine Review.
Also, Perfect Days fand ich war ein sehr bewusst und sehr intentional, also ja, so sehr mit beabsichtigt
bewusst.
Bewusst japanischer Film, also ohne jetzt Japaner zu sein, aber so stelle ich mir quasi japanische Kultur vor. Der Film strahlt halt so diese Ruhe aus und diese Genauigkeit und auch diese, wie du schon sagst, diese Dankbarkeit an den einfachen Dingen des Lebens und ich war selber leider noch nicht in Japan, aber ich stelle mir halt vor, dass Japaner eben nicht immer alles größer, schneller, mehr, weiter, bombastischer, sondern dass man sich da auch mit der Einfachheit zufriedener gibt. Der Film möchte bewusst simpel sein und da fand ich, da habe ich einen sehr schönen, sehr, sehr schönen Zitat aus einem Artikel von Vulture gesehen und er sagt, the key to depicting simplicity, it turns out, is to embody that simplicity. Und das macht der Film halt eben auch. Der Film ist bewusst, also gar nicht mal simpel im Sinne von Fahrt oder so, der ist halt einfach halt, der möchte halt simpel sein und er möchte halt diese Simpelheit ausstrahlen.
Ist auch sehr reduziert aufgenommen vom Team. Da kann ich gleich noch mal was zu sagen. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie der Film gedreht wurde.
Ja. Der Film wurde ja auch anscheinend, also habe ich jetzt da in dem Interview mit Wim Wenders auch, das Drehbuch hat irgendwie 2 Wochen gedauert, bis es geschrieben war. Insofern, das war alles sehr einfach gehalten. Der Film möchte bewusst auch so die Welt der Einfachheit ohne Smartphones, ohne Stress, ohne Druck, ohne schneller, ohne mehr irgendwie uns rübergeben. Ich fand die schauspielerische Leistung von dem Hauptdarsteller, ich habe jetzt den Namen, muss ich mal ganz kurz nachgucken.
Koji Yakusho.
Genau, Koji Yakusho, der auch der in einem meiner Lieblingsfilme mitgespielt hat, nämlich in Babel. Also der hat das wirklich hervorragend gemacht. Der hat diese Rolle sehr, sehr gut verkörpert.
Also der ist fast schon in sie übergegangen, ne? Der also irgendwie kann ich mir den gar nicht mehr anders vorstellen, als dass das der Typ aus dem Film ist.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist halt so meine Kritik, zwar eine Kritik, aber ich verstehe, warum der Film so gedreht wurde, wie er gedreht wurde. Und zwar, mir hat eben diese weiterführende Ebene zu, nicht dem Leben, aber zu der Story generell gefehlt, weil, wie du schon sagst, am Ende war es fast schon wie ein Dokumentarfilm. Der Grund war ja auch ein bisschen, Wim Wenders wurde ja nach Japan eingeladen und es war irgendwie so, das war ja zur Zeit der Olympischen Spiele und der Architekt dieser Örtchen.
Das sind mehrere Architekten sogar. Also das ist ein Projekt gewesen anscheinend.
Feiern und visualisieren und dachte, hey, wir müssen da irgendwas machen. Und ich finde eigentlich die Idee von Wim Wenders ja genial zu sagen, hey, wir können nicht einfach irgendwie jetzt einen Film über Toiletten drehen, sondern wir müssen eine Story drum bauen. Und finde ich eigentlich super, dass er diese Idee hatte und dass diese Orte so gefeiert werden.
Also aber er hat, wenn ich das mal ganz kurz einhaken darf, sorry, dass ich dich unterbreche, aber er hat tatsächlich gesagt, er hat irgendwo in dem Interview hat er gesagt, es gibt gar keinen anderen Weg, um diese,
genau,
um diese Örtchen zu würdigen, als durch Narration. Ne?
Genau.
Weil wenn du sie dokumentarisch betrachtest, dann ist es genau, dann gibst du ihnen keinen Zauber oder gelangst du nicht zu dem Zauber. Und das, finde ich, ist ihm absolut gelungen.
Genau, aber mir hat diese weiterführende Ebene oder diese weiterführende Story ein bisschen gefehlt, um mit dieser Story oder mit diesem Film oder diesem Charakter mehr zu connecten. Ich habe verstanden, dass es darum geht, die Einfachheit des Lebens in dieser Perfektion zu genießen, wie der Protagonist des Films das so tut. Ich glaube, ich brauche einfach so ein bisschen vielleicht mehr Fleisch am Knochen manchmal, oder vielleicht braucht es ja im Abend mehr Fleisch am Knochen für einen Film. Also wir spoilern ja hier Hardcore, insofern kann ich das spoilern, aber eigentlich war halt die finale Szene des Films hat eigentlich aber nochmal viel rausgeholt für mich. Weil,
definitiv.
Weil da
aber das hat sich ja angebahnt. Also das war zwar dann erst so wirklich klar, dass es eine Entwicklung in dem Film gibt, als diese letzte Szene kam. Beziehungsweise, wir könnten einfach mal zur Debatte stellen, haben wir die Szene gleich wahrgenommen? Weil die kann man, glaube ich, ganz unterschiedlich wahrnehmen. Für mich ist das der Bruch seiner, also er ist zwischen Weinen, also am Anfang fährt er immer raus mit seinem Bus und er freut sich der Welt. Du hast gar keinen Bruch in seiner Welt. Und am Ende, in der letzten Szene, sehen wir, er ist zwischen Weinen
und Freude.
Dann versucht er sich immer wieder zu fassen, fällt aber auch immer wieder zurück ins Weinen und fällt immer wieder zurück ins Lachen. Und da würde ich gleich gerne mal anknüpfen in der Reaktion auf deine Analyse. Weil ich glaube, der Film hat in der Hinsicht viel, viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick, als auf den ersten Blick erscheinen mag.
Also ich fand natürlich schon mal spannend, wie die Reaktion von Hirayama dargestellt wurde, als quasi seine Routine aus den Fugen geraten ist, als sein Restaurant zu war oder diese Frau nicht da war.
Ja.
Das fand ich schon sehr spannend gemacht, weil das hat ihn völlig aus den Bahnen geworfen. Weil, okay, da geht er immer hin, das ist halt seine Routine.
Ja.
Und dann ist diese Frau, die er irgendwie, in die er sich irgendwie verliebt hat, aber eigentlich will er nur, dass sie halt da ist, sondern und sonst nichts. Aber die war dann auf einmal mit einem anderen Mann und das hat ihn dann völlig aus der Bahn geworfen. Und für jemanden, der eigentlich so kontrolliert ist, hat er ja was total Verrücktes gemacht, hat sich einfach 3 Bier geholt und dann sich unter der Brücke betrunken, was aber jetzt halt nicht wild ist, aber für einen so gesammelten und ruhigen und nicht irgendwie aus der Bahn sich werfenden Menschen wie Hirayama war das ja schon fast schon ausschweifend.
Ja.
Das fand ich schon spannend, wie die das gemacht haben. Jetzt, wo ich auch darüber rede, gefällt mir der Film auch wieder ein bisschen besser. Aber der Film war mir dann doch, also auch wenn er simpel sein will, und das ist ja auch die Intention des Films, war er mir dann doch zu simpel. Bis auf diese finale Szene, weil die hat nochmal, halt, wie schon gesagt, nochmal diese Dokumentarfilm-Charakter wieder aufgelöst und halt gesagt, ja, in diesem einfachen Leben, woran er sich ja erfreut und was er genießt, und ich fand es auch schön, dass er dieses einfache Leben so genossen hat, ist er doch irgendwie auch conflicted und ist sich nicht ganz sicher, ob er doch happy ist. Und noch wieder ein Asterix, du hast jetzt mir gesagt, ist egal, ob man den Film irgendwie in OV oder nicht OV schaut, ich hätte ihn schon, auch wenn der in dem Film wenig geredet wird, lieber in OV gesehen, weil ich will die Charaktere japanisch sprechen hören.
Ja, ja, ja.
Weil es ist was anderes, wenn sie japanisch sprechen, wenn sie sagen, hey, warum bist du jetzt hier auf der Toilette?
Ja, ja, ja. Also das stimmt. Das stimmt, da hast du natürlich recht. Ich wollte dir quasi nur das Signal geben, es wird nicht so viel gesprochen, dass das einen komplett aus dem Konzept haut, ne?
Ja.
Also, ja, bist du durch? Weil ich würde ein bisschen weiter ausholen.
Ich bin durch.
Ich habe ja noch 20 Minuten, damit wir bei unseren Standard anderthalb
Stunden
landen.
Ja, du kannst noch ein bisschen ausholen, ja. Hau raus.
Also, ich meine, grundsätzlich musst du jetzt mal sagen, wir haben ja eine lustige Parallele. Wir haben zwei zwei alte Meisterregisseure hier bei uns im Podcast heute mit Ridley Scott und Wim Wenders. Und wenn man sagen könnte, Ridley Scott mit seinen 86 Lenzen ist irgendwie der große Schlachtenerzähler unserer Zeit, dann ist irgendwie Wim Wenders mit seinen mittlerweile auch schon 78 Jahren, also Armin, ich befürchte, so viele Filme werden wir von den beiden gar nicht mehr sehen, wobei bei Ridley Scott ja Gladiator 2 im Haus steht.
Genau, der ist auch schon fast fertig. Der ist eine Post-Production, ja.
Mhm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Wim Wenders ist so ein bisschen der Romantiker der Moderne. Das habe ich ja auch schon, du hast ja das Glück gehabt, dass du dieses Jahr schon 2 Wim Wenders-Filme gucken durftest. Ne? Du hast ja auch Anselm
Danke.
Geguckt. Und da habe ich ja auch schon gesagt, er hat einen sehr romantischen Blick auf Anselm, aber er leistet sich auch immer wieder, da Brüche einzufügen. Also er ist nicht, Wim Wenders ist alles andere als ein plumper Denker und der würde sich nicht einfach so ertappen lassen in seiner Romantik. Ne? Und ich finde, hier macht er das eben, macht er das eben auch. Also klar, der Film ist eine, ist ganz klar eine Liebeserklärung an Tokio. Ne?
Ja.
Immer wieder mit dem Fahrrad, diese Silhouetten, die er aufnimmt, der Stadt und so, das sind, ist auch cineastisch.
Was auch wunderschön ist. Was ist auch wunderschön cineastisch, ist.
Abartig, aber halt mit dieser Romantik behaftet. Ne? Also er hat einen sehr romantischen Blick auf Tokio, er hat einen sehr romantischen Blick auch auf diese, du hast ja die Hintergrundgeschichte erzählt, dass er da hingegangen ist, weil er eigentlich eingeladen wurde, um sich mal diese phänomenal gestalteten Toiletten anzugucken. Ne? Er hat auch irgendwo in einem Kommentar hat er gesagt, das, was er so interessant findet daran, ist, was Allgemeinwohl für einen Stellenwert in Japan hat. Ne? Und das wollte er auch irgendwie erfassen mit oder wollte ihnen ein Denkmal setzen mit diesen Toiletten. Ich meine, bei uns sehen Toiletten ganz anders aus, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich auch eine Liebeserklärung ans japanische Kino. Also der Hauptdarsteller ist ein großer Star in Japan, hat auch den, die, die Silberne Palme in Cannes bekommen für seine Darstellung. Und es ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich gucke mir manchmal so Dokumentationen über Filmgeschichte an und da geht es auch häufig um Yasuhiro Ozu, der quasi das Kino revolutioniert hat und alles, was heute für vollkommen normal gehalten wird, eigentlich aus seiner Feder stammt. Und dem wollte er, glaube ich, mit dem Film auch ein Denkmal setzen. Und es ist natürlich auch irgendwie einfach eine Liebeserklärung an Japan. Und ich finde, Japan ist mir noch nie, ich meine, ich kann es nicht beurteilen, ich war auch noch nicht da, ne? Aber ist mir sehr nahe gebracht worden durch den Film. Und es spricht ja Bände, dass der von Japan zum Oscar-Film für Japan nominiert wurde. Ne? Und irgendwo, also ich meine, Wim Wenders ist ja auch nicht blöd, der hat ja natürlich eine Distanz aufgebaut. Also er war sich bewusst, er hat in irgendeinem Interview hat er gesagt, ich fand das komisch, dass ich jetzt als Deutscher nach Japan komme und einen japanischen Film drehe. Deswegen hat er sich ja auch den japanischen Drehbuchautor mit an Bord
geholt. Fand ich auch, also natürlich auch, zeigt halt auch die Sensibilität, die Demut dafür, dass er halt sagt, ich kann mir nicht anmaßen, als Deutscher einen Film über Japan zu drehen oder halt um japanische Kulturstätten zu huldigen. Das wäre einfach halt.
Dafür hat es erstaunlich gut funktioniert und ich würde denken, dass das ein absolutes Meisterwerk ist, der Film. Also ich würde viel positiver sehen, den Film, als du. Ich finde schon alleine, sich zu trauen, so cheesy an diese Geschichte ranzugehen, ja. Das ist ja schon alles sehr verschönt, ne? Wie er da seine Rituale hat, wie er, dann sitzt er da im Park und guckt durch, sieht, wie das Licht durch die Bäume scheint.
Macht Fotos.
Macht Fotos davon und so und entwickelt die, ne? Das ist alles schon, es ist aber andererseits auch, also ich finde das eben toll an Wim Wenders, dass er sich traut, so romantisch zu sein, weil ich meine, am Ende des Tages ist es ein ehrliches, authentisches Gefühl, was er da auch darstellt und ich habe mich zum Beispiel immer wieder ertappt gefühlt, dass ich das sehr schön finde, wie er lebt und wie er mit Würde das wahrnimmt und wie er das, wie er im Grunde genommen auch sich nicht irritieren lässt von Dingen, die eigentlich unwichtig sind, ne? Und das ist auf jeden Fall ein Kommentar auf unserer Zeit. Das hat er auch hier und da in den Interviews gesagt, ne? Also ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, es ist auch ein Kommentar auf unsere Konsumgesellschaft. Der ist ja alles andere als besonders konsumgeil, der unser Hauptcharakter hier. Dann auch diese kleinen Situationen im Leben irgendwie zu genießen. Also ich habe sehr gut connecten können mit dem Film, wie man vielleicht jetzt schon heraushört, weil ich mich häufig dabei erwische, wie ich das Gefühl habe, dass man so ein bisschen das Gefühl für das Jetzt verliert. Ne? Also man ist immer im Hamsterrad und es geht immer weiter und das hat ja auch, ist ja auch Teil unserer Wirtschaftswelt, wie sie so gedacht ist. Und das versucht er, glaube ich, hier in Frage zu stellen, aber nie mit einem erhobenen Zeigefinger. Also ich
das wird ja auch schön thematisiert, als seine Schwester in einem verhältnismäßig dicken Auto vor die Tür fährt und sie dann sagt, du putzt jetzt Toiletten und er hat so, ja, oder er sagt ja eigentlich gar nichts, was ja so vielleicht, also ohne irgendwas zu sagen, darauf hindeutet, dass er halt sich bewusst aus einem anderen Leben verabschiedet hat und eben quasi.
Aber jetzt kommt der geniale Wim Wenders, ja. Das kann man ja, das ist ja total erwartbar. Was machst du, wenn du so ein Leben zeichnest? Du holst jemand anders mit rein, der ihn direkt konfrontiert damit, wie kannst du Toiletten putzen? Und das ist ja eigentlich total plump, sowas einzubauen, ne? Aber das, was er ja eigentlich in der Szene macht, ist, dass ihn. Also das sieht erstmal so aus, als ob die, man ergreift Partei für ihn, ne, und denkt sich so, jetzt kommt die Schwester da im dicken Benz an und sonst irgendwas. Aber die ist ja sehr zu ihm hingewendet und die versucht ja, also der scheint nicht alles richtig gemacht zu haben in der Vergangenheit, ne? Und da scheinen auch Schuldgefühle im Spiel zu sein und die scheint er abgeschaltet zu haben in seinem neuen Leben. Und das ist, glaube ich, das, was Wim Wenders in dem Film, und das finde ich absolut genial. Du machst erstmal einen Film Romantik über dieses Alleine-Sein, über diese Perfektion, über diese schönen Momente des Lebens und dann fragst du dich aber, wirst du nicht im Grunde genommen ignorant oder teilnahmslos, wenn du so bist? Vielleicht auch asozial? Ne? Mhm. Also verlierst du deine Empathie für andere Menschen? Also er hat sich ja quasi der Schönheit der Welt hingegeben und hat sich von den Menschen abgewendet. In gewisser Hinsicht hat keine Kontakte mehr gepflegt. Mhm. Und ich glaube, das, was Wim Wenders uns am Ende sagen möchte, ist, er tut zwar so, als ob ihn das nicht berührt, aber am Ende muss er doch feststellen und deswegen eben ich habe das zumindest so interpretiert, dieses Zwischenchangieren, zwischen glücklich und weinend in der letzten Szene ist, dass ihm doch auffällt, auch so ein perfekt selbst auferlegter Alltag ist im Grunde genommen eine Flucht vor anderen Dingen. Ne? Und das fand ich schon außerordentlich, dass er das dann geschafft hat, am Ende irgendwie nochmal zu sagen. Aber das, was für mich hängen geblieben ist, ist nichtsdestotrotz auch dieses, also ich bin total beflügelt aus dem Kino gekommen und bin dann da irgendwie abends durch die Frankfurter City und Skyline quasi nach Hause gelaufen und habe dann auch mal quasi ausprobiert, mal zu gucken, welche Menschen laufen mir entgegen, wie sehen eigentlich bestimmte Winkel in der Stadt aus und so. Ne? Also es ist schon ein Film, der einem auch irgendwie so ein bisschen Anleitung dazu gibt, den Moment mehr zu genießen. Und das war dann natürlich nach 5 Minuten verloren bei mir. Ne? Das habe ich 5 Minuten durchgehalten und dann hat das Telefon geklingelt und es war schon wieder irgendwas anderes los. Ne? Aber das fand ich irgendwie cool, dass der Film einem quasi auch zeigt, es geht auch anders. Und du hast jetzt eben gerade gesagt, der erzählt dir zu wenig. Und ich glaube aber, also so interpretiere ich das, wie du das sagen wolltest, ne? Da kommt zu wenig Fleisch am Knochen, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Ne? Aber das finde ich ja gerade genial, dass er sagt, weil er versucht ja diese Aussage zu treffen, zu sagen, wir müssen uns nicht immer im Hamsterrad bewegen,
Reduktion.
Und dann sagst du halt im Grunde genommen auch, nicht alles muss Narration sein. Ich meine, du musst ja mal überlegen, es ist vielleicht auch ein Kommentar von Wim Wenders auf unsere sehr, sehr perfekten Drehbuchprinzip durchgeschriebene Serienwelt, die immer von Cliffhangern und Dramaturgien lebt und du bleibst immer dran und wirst immer in die nächste Erzählschleife mitgenommen und das ist quasi das Gegenprojekt und trotzdem
das Anti-The-Bear.
Das war jetzt nicht unbedingt langweilig, oder? Hast du den Film als langweilig empfunden?
Ich würde ihn nicht als langweilig empfehlen. Dafür war er, ich muss sagen, er hatte die richtige Länge. 2 Stunden war, finde ich, okay für den Film. Fairerweise, ich war an dem Abend noch etwas gejetlaggt noch auch, das muss ich dazu sagen.
Du bist eingeschlafen im Kino, gibst du.
Nee, ich habe mich wach gekämpft, ja, ich bin wach geblieben und war voll dabei. Aber, wie schon gesagt, und du hast natürlich recht, ja, und deswegen kritisiere ich den Film nicht dafür, dass er simpel ist. Ich sage nur, diese Simplizität des Filmes hat mich an dem Moment nicht so abgeholt, wie es vielleicht dem Film hätte gerecht werden sollen können.
Mhm.
Und ich finde es auch fair, dass der, wie du schon sagst, dass Wim Wenders genau diesen Kommentar macht, der sagt, ja, es muss nicht immer quasi die nächste Folge von Sopranos und Game of Thrones und der HBO-Serie sein, wo, wie du schon sagst, komplexe Storyline, Metaebene hier, Metaebene da, sondern eben halt die Einfachheit auch mal einfach sein zu lassen. Fand ich schon super. Nur hat mich das halt im Moment eben nicht so begeistert und so connected, wie er mit dir connected. Andere Filme haben mich ja, andere Filme, die so eine Simplizität feiern, haben mich ja schon abgeholt, aber der eben nicht.
Ich muss dir, irgendwann drücke ich dir noch den dritten Wim Wenders auf. Ich hoffe, Wim Wenders macht schnell wieder einen Film, dann kriegst du den dritten auch noch reingeschoben hier bei
Solange du quasi mir nicht einen weiteren Lieber Thomas aufdrückst, ist alles
den
gut.
Würdest du, wir haben schon mal drüber geredet, den würdest du heute mit ganz anderen Augen sehen.
Kann sein, kann sein.
Aber kann sein. Egal, auf jeden Fall ist, ich kann das auch verstehen, dass der, dass man da, ich wusste in etwa, was mich erwartet. Ich hatte viel über den Film vorher gehört und ich fand es einfach ein sehr, sehr schöner Film. Und würde jetzt aber auch nicht sagen, es ist jetzt irgendwie ein absolutes Meisterwerk. Aber knapp drunter. Also knapp drunter. Man merkt halt, er ist einfach ein sehr, sehr guter Regisseur auch.
Aber dann führst du direkt rüber in unsere Bewertungskategorie. Da würde ich einfach sagen, das machen wir jetzt. Okay, fangen wir mal an mit dem Blockbuster der Woche. Wie viele Osken gibst du, alter Napoleon-Fanboy, Napoleon?
Jetzt wird es dann doch schwierig, ne? 4 ist irgendwie schon ein bisschen viel.
Bin gespannt.
Ach, Armin, diese halben, die wären gut, so 3,5 wäre gut. Nee, dann kriegt er aber 3, weil 4 ist schon, ich bin ja, denke ja immer, irgendwie 4 muss schon sehr gut sein, damit 5 echt erste Sahne ist. Aber ich fand ihn halt trotzdem interessant. Ich glaube, das ist mir wichtig.
Gut, ich lande bei einem von 5 Osken. Es war, wie gesagt, der schlechteste Film.
Erwartbar.
Der schlechteste Film.
Armin, du darfst in diesem Ausnahmefall, darfst du auch mal 0 geben, wenn du möchtest.
0 ist der, 0 war jetzt nicht, aber ich gebe ihm einen, weil er war fast schon unseres Podcasts nicht würdig, aber wir haben uns ja gut darüber, über den Film auch auslassen können. Insofern war es ganz gut. Gehen wir weiter zu Perfect Days. Auch wieder Frage an dich zuerst. Wie viele Palmen würdest du denn Perfect Days geben?
Knapp von den 5 weg auf 4.
Okay. Ich gebe Perfect Days 3 Palmen, weil er mich eben nicht so sehr abgeholt hat, wie er mich hätte abholen können. Aber ich gebe dem Film eben die 3, weil er quasi sein Ziel erreicht hat, was er transportieren wollte, erreicht hat. Insofern kriegt er von mir 3 Palmen. Und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen.
Ja.
Die Frage wäre jetzt natürlich,
wann machen wir unseren nächsten Podcast?
Da müssen wir unsere Zuhörer natürlich in Spannung warten lassen. Aber was wäre denn quasi der nächste Blockbuster oder der nächste Arthouse? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, was der nächste sein könnte. Aber ich gebe mal so eine Tendenz.
Also das Problem ist, dass wir ja jetzt relativ viel Zeit verstreichen haben lassen, indem schon ein paar Filme liefen, die ich eigentlich ganz interessant gefunden hätte. Ich würde eigentlich sehr gerne noch Poor Things gucken und würde den auch als Arthouse-Film betrachten.
Fair.
Und weiß aber nicht, wie lange der noch läuft. Ich bin jetzt auch nächste Woche erstmal als alter Fanboy auf der Berlinale eine Woche. Okay. Da bringe ich dann hoffentlich, das habe ich das letzte Mal übrigens vergessen im Februar, als wir unseren Podcast gemacht haben, dass ich danach ein bisschen von der Berlinale erzählt habe. Da gucke ich ja immer viele Filme, das würde ich dann auch mal einbringen. Aber mehr habe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, Arthouse-Kinotechnisch gar nicht auf der Platte.
Ich hatte ja eigentlich gehofft, Felix, dass du mir jetzt sagen würdest, natürlich schauen wir den Film, den ich mir im Arthouse-Kino in San Francisco angeschaut habe, Zone of Interest an.
Aber ich glaube, der kommt erst in einem Monat in Deutschland. Also der braucht, glaube ich, noch lange Zeit, bis der anläuft. Du hast ja, also das muss man an der Stelle auch mal kurz in unserem Podcast erwähnen, du warst in den Alamos-Kinos, ne?
Ich war in dem Alamo Drafthouse in San Francisco. Das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Da waren wir schon quasi in deiner Sektion.
Mein Gelaber. Aber geht an.
Da gehen wir im nächsten Mal drauf ein, war auch eine Experience für sich selbst. Dann nehme ich mal mit, du würdest ganz gerne Poor Things schauen, bin ich voll dabei. Ich würde dann vielleicht sagen, mein Blockbuster wäre Dune 2. Den können wir uns, glaube ich, angucken. Das heißt, Dune 1 schaue ich mir auch noch an und Dune 2 wäre dann der Blockbuster. Also haben wir unsere Filme fürs nächste Mal, nämlich Dune 2 und Poor Things.
Wenn wir Poor Things noch bekommen. Dune kriegen wir auf jeden Fall, weil läuft ja noch nicht. Der kommt, glaube ich, erst. Und ich finde, Denis Villeneuve verdient es definitiv auch mal mit seinen anderen Filmen erwähnt zu werden.
Absolutely.
Vielleicht kann man da den einen oder anderen Rewatch einlegen und das nächste Woche noch mitnehmen.
Dann machen wir das
nächste
so.
Woche, oh Gott, Armin. Ich habe mich gerade, das war ein freudscher Versprecher. Nächste Woche schaffen wir unseren Podcast auf keinen Fall. Ja. Nächstes Jahr, meinte ich natürlich.
Genau, alles klar. Cool, dann vielen Dank an alle und bis bald.
Bis bald, ciao.